Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 3. Februar-Ausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich sage Hallo in dieser Ausgabe unseres Podcasts, in dem es um Fahrradthemen aller Art geht. Für diese Ausgabe bin ich mal wieder unterwegs gewesen und habe mich in Süddeutschland umgeschaut und umgehört, genauer gesagt in Pforzheim. Den Termin habe ich schon eine ganze Weile im Kalender gehabt und bevor ich hier zu viele Worte verliere und euch vor dem Beitrag erzähle, worum es im Beitrag eigentlich geht, nehme ich euch einfach mit in den Intercity von Leipzig nach Pforzheim, in dem ich am 1. Februarwochenende gesessen habe.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Wir erreichen Not Pforzheim. In Pforzheim haben Sie Anschluss zum Express nach Bietigheim-Bissing. Abfahrt 644, Gleis 5. Der Ausstieg hier bitte in Fahrtrichtung rechts.
Pforzheim. Hier bin ich noch nie ausgestiegen. Ich bin mal durchgefahren mit dem Zug, vielleicht auch irgendwann mal dran vorbei auf der Autobahn. Es ist Anfang Februar 2025 und normalerweise nehme ich auch keine Bahnansagen auf. Aber diesmal mache ich's, denn ich habe ein Ziel. Ich will über eine Gedenkausfahrt berichten, zu der die Critical Mass Pforzheim und der ADFC Pforzheim-Enzkreis aufgerufen haben. Ich werde 1,5 Tage in Pforzheim sein und will herausfinden, was hier passiert ist und warum sich mehrere hundert Radfahrende an diesem Wochenende in und um Pforzheim versammeln und gemeinsam langsam Fahrrad fahren. Sie nehmen an der Gedenkausfahrt für Andreas Mandalka teil, auch und vielleicht besser bekannt als Nathenom. Andreas Mandalka wird oft als Radaktivist beschrieben, obwohl er diese Bezeichnung wohl gar nicht so mochte, wie mir enge Freunde erzählen. Nathenom lebt nicht mehr. Am 30. Januar 2024 fährt er gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer Landstraße zwischen Neuhausen und Schellbronn bei Pforzheim, als ein 77-jähriger Pkw-Fahrer, der in derselben Richtung unterwegs ist, ihn mit hoher Geschwindigkeit ungebremst von hinten anfährt. Nathenom wird durch die Luft geschleudert und verstirbt noch vor Ort. Rettungskräfte können ihm nicht mehr helfen. Die Nachricht von Nathenoms Tod verbreitet sich weit über Pforzheim und den Enzkreis hinaus. SWR, Spiegel, Zeit, Tagesschau und mehr. Selbst Jan Böhmermann im Podcast Fest und Flauschig. Sie alle berichten davon. Auch im Antritt sprechen wir Anfang März 2024 über die erste Gedenkausfahrt, die am 11. Februar stattgefunden hat. Auch in anderen Städten kommen Radfahrende in Gedenken an Nathenom zusammen. Laut Statistischem Bundesamt sind 2023 in Deutschland 446 Menschen auf Fahrrädern bzw. E-Bikes der Pedelec-Klasse ums Leben gekommen. Und ich kann mich an keinen Fall erinnern, der ähnlich breit Menschen und Medien über den Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis hinaus bewegt hätte. Was für ein Mensch ist Nathenom gewesen und warum bewegt seine Geschichte so viele andere Menschen? Um das besser zu verstehen, sitze ich am Vorabend der zweiten Gedenkausfahrt mit Marzon Kur und Bastian Wetzke in einem Büro in der Pforzheimer Innenstadt zusammen. Beide gehören zur Critical Mass und zum ADFC Pforzheim.
Also vielleicht kann ich erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe. Wir haben 2018 in Pforzheim eine Critical Mass etabliert. Die gab es schon vorher ein paar Mal, aber ab 2018 haben wir sie monatlich gemacht und seitdem auch immer. Und bei dem ersten Treffen, was wir hatten, um das zu organisieren, war er dabei. Das war bei mir im Wohnzimmer und er war der Erste, der angekommen ist. Ja, also es war auf jeden Fall so eine Begegnung, die mir immer noch im Kopf ist. Da kann ich mir ganz gut dran erinnern. Und Andreas war davor schon beim ADFC. Da kannte ich ihn noch nicht, weil ich noch nicht beim ADFC war. Und hatte sich da schon engagiert, weil er im Prinzip im Alltag sehr, sehr viel Fahrrad gefahren ist. Also der ist eigentlich, das war sein einziger Verkehrsmittel. Man muss sich vorstellen, der hat in einem von diesen Vororten von Pforzheim gewohnt. Das sind eigentlich, ich sag mal, Dörfer, kleine Ortschaften, die halt nicht direkt an Pforzheim angrenzen. Und da kann man nicht einfach nach Pforzheim reinlaufen oder in die Innenstadt. Die meisten Menschen fahren mit dem Auto. Man kann auch sehr gut mit dem Bus fahren, aber der Bus fährt alle halbe Stunden unter der Woche, am Wochenende eher einmal alle zwei Stunden, je nachdem. Und er ist halt einer, der Fahrrad gefahren ist. Und da gibt es keine gute Radwegen Richtung Pforzheim, Innenstadt. Und es gibt nur Waldwege oder die Landstraße.
Auf seinem Blog, den man unter nathenom.de auch weiter einsehen kann, hat Nathenom über seine Fahrten berichtet. Er hat sich auf verschiedene Art um seine Umgebung gekümmert. Er dokumentiert Fahrten, auf denen er Müll einsammelt, Bäume von Wegen räumt und den Zustand von Infrastruktur beschreibt und kritisiert. Mit einem Messgerät, dem Open Bike Sensor, ermittelt er die Abstände, mit denen er von schnelleren Verkehrsteilnehmern überholt wird. Auf Videos seiner Fahrten außerhalb Pforzheims, die Anstiege aus dem Nagoltal hinaus, kann man das gut sehen. Er nennt dabei oft die Abstände, die ihm der Open Bike Sensor anzeigt. Einige Autofahrende verhalten sich dabei rücksichtsvoll, überholen mit dem außerorts vorgeschriebenen Mindestabstand von 2 Metern. Aber es gibt auch einige Beispiele, in denen das nicht passiert. Nathenoms Freund Tino erzählt mir am Telefon, dass sie sich darin einig gewesen wären. Die Probleme entstehen vor allem mit 1-2%, die sich aggressiv verhalten und bedrohen, beleidigen und nötigen. Im Video, das ich mir anschaue, heißt das: Hupen, aus dem Fenster anschreien, enges Überholen. Nathenom schreibt davon, dass er und andere es mehrmals täglich erleben würden, wie beim Überholtwerden oder Entgegenkommen Scheibenwischwasser versprüht wird. Ihm werden übelste Beschimpfungen zugerufen, die ich hier nicht wiederholen will. Man stellt sich ihm in den Weg, verbunden mit Drohungen, man werde ihn irgendwann kriegen oder umhauen. Nathenom kann das genau beschreiben, denn er hat 2 Kameras dabei. Er schreibt auch über seine Anzeigen, die erfolglos verlaufen, über wegen mangelnden öffentlichen Interesses eingestellte Ermittlungen. Er hat einen Abstandshalter am Rad, um nicht zu eng überholt zu werden. Manchmal eine Poolnudel, manchmal einen Malerpinsel, manchmal eine Teleskopantenne eines Radios. Es gibt einen Vorfall, bei dem ihn 2 junge Menschen auf einem Motorrad mit 80 cm Abstand überholen. Die Poolnudel dabei umtreten, er wird angeschrien. Nach einer Anzeige kommt es zum Täter-Opfer-Ausgleich und einem gemeinsamen Gespräch mit einer Mediatorin. Nathenom bringt dazu Kuchen mit. Als Futter für Gehirn und Nerven, wie er schreibt. Und er freut sich am Ende des Beitrags darüber, dass hier ausnahmsweise Kommunikation und Erklärung möglich gewesen sind. Nathenoms gute Freundin Vri erzählt mir, dass ihn der ungeklärte Großteil der Aggressionen und Anfeindungen sehr beschäftigt und auch fertig gemacht hat. Und dass er sich trotzdem immer wieder eingesetzt habe, damit die Umstände für Radfahrende besser werden können. Vri hat auch Nathenoms Logo gezeichnet, das einen Elefanten und teilweise auch ein Komma darstellt, denn auch so ist Nathenom gewesen. Als täglichen Begleiter hatte er seinen Plüschelefanten Kagobe dabei, der seinen eigenen Blog bekommen und in diesem über seine Elefantenabenteuer berichtet hat. Ich bekomme den Eindruck eines sensiblen Menschen mit Gerechtigkeitssinn, der sich vor allem um Schwächere und die Umwelt gekümmert hat, wie mir sein Freund Tino sagt. Doch was ist am 30. Januar 2024 genau passiert? Ich schaue mir die Landstraße, die L574 zwischen Neuhausen und Schellbronn, genauer an. Zwischen den beiden Orten liegen ungefähr 3,5 Kilometer. Die Straße verläuft wellig und steigt in Fahrtrichtung von Nathenom um knapp 40 Höhenmeter. Hinter der Stelle, an der Nathenom totgefahren wurde, geht sie in eine leichte Rechtskurve über. Die Strecke davor, gute 300 Meter geradeaus. Ein Video von der Unfallstelle zeigt die eingedellte Motorhaube auf der rechten Seite eines Citroëns. Die Frontscheibe ist auf der Beifahrerseite großflächig gesplittert und weit eingedrückt. Nathenoms Freund Tino, der zur Unfallstelle eilt, beschreibt einsetzenden Nieselregen an diesem Winterabend. Unter den Rettungsfahrzeugen, die schon eine Weile dort stehen, ist der Asphalt trocken. Es hat zum Unfallzeitpunkt nicht geregnet. Die Höchsttemperatur an diesem Tag wird für Pforzheim mit 11,9 Grad Celsius angegeben. Die Tiefsttemperatur von 0 Grad Celsius kann erst später in der Nacht erreicht worden sein. 8 Monate später, Anfang Oktober, veröffentlicht die Staatsanwaltschaft Pforzheim eine Pressemitteilung, die mein Kollege Stan in Auszügen eingesprochen hat und in der es unter anderem heißt:
Nach den durchgeführten Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der mittlerweile 78 Jahre alte Pkw-Fahrer den Fahrradfahrer im Vorfeld des Unfalls trotz guter Sichtverhältnisse aus Unachtsamkeit gänzlich übersehen hat und daher ungebremst mit einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 90 km/h auf den Fahrradfahrer aufgefahren ist. Dabei ist die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass sich der verstorbene Fahrradfahrer im Vorfeld des Unfalls vorschriftsmäßig verhalten hat und insbesondere durch seine Warnweste sowie die eingeschaltete Fahrradbeleuchtung ausreichend für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar war.
Mit 90 km/h braucht man für die 300 Meter von der letzten Kurve bis zur Unfallstelle 12 Sekunden. Mit 80 km/h sind es 14 Sekunden. Der Autofahrer ist Gemeinderat in Schellbronn und befand sich auf dem Weg zur Gemeinderatssitzung. Nathenoms Tod löst nicht nur die überregionalen Reaktionen aus, die ich anfangs genannt habe. Auch in der Lokalpresse und sozialen Netzwerken ist er Thema. Hier zeigen sich neben Trauer und Anteilnahme viele aggressive und kaltherzige Kommentare und mir fällt auf, dass dabei wiederholt auf einen in der Nähe der Straße verlaufenden Weg verwiesen wird, der als Radweg bezeichnet wird. Das macht zum Beispiel auch die Bürgermeisterin der Gemeinde Neuhausen am 1. Februar auf Instagram mit einem beschrifteten Foto, auf dem klar ersichtlich ist, dass der Weg aus Richtung Neuhausen mitnichten als Radweg markiert ist. Die Bürgermeisterin löscht dieses Posting nach wenigen Stunden, soll sich aber in den folgenden Tagen ähnlich in der Presse geäußert haben. Vor Ort schaue ich mir die Situation genauer an. Ein Maßband habe ich nicht dabei. Mit einem Online-Tool messe ich an der Unfallstelle 20 Meter Abstand zwischen Straßenrand und Weg, bestanden mit Wald. Der Weg selbst hat Schlaglöcher. Auf einer kleinen Pfütze hat sich Anfang Februar Eis gebildet. Am Ortsausgang Schellbronn sind am Beginn des Weges Verkehrsschilder aufgestellt. Straßenschäden, kein Winterdienst, Verbot für mehrspurige Kfz und Motorräder. Auch auf älteren Bildern, die vor dem 30.01.2024 entstanden sind, ist diese Beschilderung zu erkennen. Der Weg, der, wie mir Tino schildert, auch einmal für die Verlegung von Glasfaserkabeln teilweise aufgerissen wurde, ist kein Radweg. Er ist früher einmal als gemeinsamer Geh- und Radweg beschildert gewesen. Nathenom hat den unzureichenden Zustand wiederholt thematisiert und unter anderem bei der Kreisverwaltung angefragt, ob eine Sanierung geplant sei. Das Landratsamt Enzkreis hat festgestellt, dass es sich nicht um einen landesstraßenbegleitenden Radweg handele und damit für den Enzkreis keine Unterhaltungs- bzw. Erhaltungspflicht bestehe. Im März 2021 schreibt Nathenom in seinem Blog über die aufgehobene Benutzungspflicht, als er feststellt, dass die blauen Schilder abmontiert sind. Nathenom ist, wie auch von der Staatsanwaltschaft angeführt, rechtmäßig auf der Straße unterwegs gewesen und nicht auf dem unmarkierten, unebenen Weg im Wald, auf dessen Straßenschäden mit Verkehrsschildern hingewiesen wird, wie auch darauf, dass auf diesem Weg kein Winterdienst stattfinde. So auch nicht im Dunkeln an diesem Abend im Januar. Ich lasse mir die aus den Umständen folgende Rechtslage von Roland Huhn, dem Rechtsreferenten des ADFC, erklären. Knapp zusammengefasst lautet die so: Keine Räum- und Streupflicht, Benutzung auf eigene Gefahr, eventuelle Schadenersatzansprüche bei Stürzen werden abgelehnt und ein Weg voller Schlaglöcher warnt vor sich selbst. Doch bei den Hinweisen auf diesem Weg, die in Kommentarspalten und Leserbriefen teilweise Nathenoms bewusste und rechtskonforme Streckenwahl für den Unfall verantwortlich machen, bleibt es nicht. Am 11. Februar, knappe 2 Wochen nach Nathenoms Tod, findet in Pforzheim eine erste Gedenkfahrt mit mehreren 100 Radfahrenden statt. Die Teilnehmerzahlen werden unterschiedlich, aber mit mindestens 400 angegeben. Dabei werden Kränze niedergelegt und Kerzen, Schilder und ein Ghostbike aufgestellt. Ein weiß lackiertes Fahrrad, wie es an vielen Stellen zu sehen ist, an denen Radfahrende im und oft durch den Straßenverkehr gestorben sind. Nur dass an diesem Exemplar ein stilisierter Open-Bike-Sensor an der Sattelstütze montiert ist und auf dem Lenker ein Plüschelefant sitzt. Schon einen Tag später ist die Gedenkstätte verwüstet, das Ghostbike umgeschmissen, die Kränze, Schilder und Grablichter durch die Gegend geworfen. Die Polizei ermittelt erst wegen Störung der Totenruhe, dann wegen Sachbeschädigung. Die Täter konnten nicht ermittelt werden. Ich versuche, mit Nathenoms Mutter Kontakt aufzunehmen. Sie lässt mir Aufzeichnungen zukommen, die sie während des Jahres nach dem Tod ihres Sohnes stichpunktartig niedergeschrieben hat, bis nach der zweiten Gedenkfahrt. Meine Kollegin Imke hat Auszüge daraus eingesprochen. Über die Zeit direkt nach dem 30. Januar 2024 schreibt Frau Mandalka:
Die Hasskommentare in sozialen Medien. Ein guter Radfahrer ist ein toter Radfahrer. Lasst uns feiern, der Tisch ist gedeckt. Es sind nur die harmlosesten. Alle frei zu lesen, manche mit Foto von Menschen gepostet, die hier in der Gegend leben. Autofahrer, die gestört und ausgebremst wurden von einem Radfahrer, der die Frechheit hatte, die gleiche Straße wie sie zu benutzen. Autofahrer, die in ihren wütenden Leserbriefen zeigen, dass sie keine Ahnung von Regeln im Straßenverkehr haben. Warum fährt er nicht wie alle anderen Radfahrer rechts auf der Linie? Meine Besuche an der Gedenkstätte, oft von Dauerhupe und ausgestreckten Mittelfinger von vorbeifahrenden Autofahrern begleitet. Auch andere Freunde berichten davon. Immer wieder kommen Menschen auf mich zu mit gut gemeinten Sätzen. Der alte Mann kann doch nichts dafür. Dein Sohn ist doch selber schuld. Mit dem Rad durfte er doch nicht auf der Straße fahren. Unfälle passieren halt, da kann man nichts machen. Und so weiter. An der Gedenkstelle werde ich im Oktober von einer älteren Dame im aggressiven Ton angesprochen. Der Radfahrer tut mir nicht leid, nur der Autofahrer. Nachdem ich mich als Mutter des Radfahrers vorstelle, deutet sie auf das Ghostbike und ruft wütend: Das muss da weg, es stört mich. Sie kannte meinen Sohn nicht persönlich, aber die Cousine der Nachbarin hat erzählt.
Für Nathanoms Mutter sind diese Kommentare nur schwer zu ertragen. Sie schildert auch, dass sie sich nicht richtig von ihrem Sohn verabschieden konnte. Informationen zum Hergang bekommt sie vor allem aus den Medien. Die Bilder verfolgen sie. In der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft von Anfang Oktober, aus der hier bereits zitiert worden ist, heißt es außerdem:
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Pforzheim nunmehr einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung gegen den 78-jährigen Pkw-Fahrer erlassen, indem eine Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen festgesetzt und ein Fahrverbot von 2 Monaten verhängt wurde. Gegen diesen Strafbefehl wurde seitens des Angeklagten allerdings bereits Einspruch eingelegt. Sollte der Einspruch nicht noch zurückgenommen werden, wird es somit zu einer öffentlichen Hauptverhandlung kommen.
In einer Hauptverhandlung kann und möchte Frau Mandalka als Nebenklägerin auftreten. Der ADFC will sie mit seinem Rechtshilfefonds bei den Anwaltskosten unterstützen. Als diese Nebenklage zugelassen wird, zieht der Angeklagte seinen Einspruch zurück. Es kommt nicht zur Hauptverhandlung. Es bleibt beim Strafbefehl. Damit ist der Fall abgeschlossen. Ich frage bei der Staatsanwaltschaft nach, auf welcher Grundlage das geschieht. Kurz gesagt liegt die gesetzliche Mindeststrafe bei fahrlässiger Tötung unter 1 Jahr Freiheitsstrafe, wodurch man in der Regel dazu gehalten sei, beim Gericht Antrag auf Erteilung eines Strafbefehls zu stellen. Außerdem schildert man mir:
Bei der Entscheidung, im betreffenden Fall die Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen sowie eines 2-monatigen Fahrverbots zu beantragen, waren insbesondere das straffreie Vorleben des 78-jährigen Pkw-Fahrers, die Auswirkungen des Verfahrens und des öffentlichen Druckes auf den Verurteilten, die anhaltende psychische Belastung durch die von ihm verursachte Tötung eines Menschen sowie das Fehlen einer riskanten Fahrweise. Also keine überhöhte Geschwindigkeit, keine Überholmanöver oder ähnliches, im Vorfeld des Unfalls zu berücksichtigen. Andererseits war besonders zulasten des Verurteilten zu sehen, dass er angesichts der guten Sichtbarkeit des Verstorbenen relativ viel Zeit gehabt hätte, noch rechtzeitig abzubremsen oder auszuweichen. Das Amtsgericht Pforzheim hat die von der Staatsanwaltschaft vorgenommene Einschätzung offenkundig geteilt.
Man weist außerdem darauf hin, dass die ausgesprochene Strafe anderen Strafen entspräche, die in der Vergangenheit bei vergleichbaren tödlichen Verkehrsunfällen, das heißt bei Unfällen ohne eine besonders riskante Fahrweise des Unfallverursachers, verhängt worden wären. Ich erfrage auch, welche Erkenntnisse man zum Unfallhergang erlangt habe, aus der Antwort der Staatsanwaltschaft.
Wie es konkret dazu kommen konnte, dass der Verurteilte den Verstorbenen letztlich übersehen hat, ließ sich im Rahmen der Ermittlungen dagegen nicht näher eruieren. Es ist auch nicht ersichtlich, wie dies im Rahmen einer etwaigen gerichtlichen Hauptverhandlung hätte weiter aufgeklärt werden sollen, zumal sich der Verurteilte allein in seinem Fahrzeug befunden hatte und insoweit keine Zeugen zur Verfügung stehen, die zur Aufklärung hätten beitragen können. Anhaltspunkte dafür: Dass der Verurteilte sich in vorwerfbarer Weise hätte besonders ablenken lassen, zum Beispiel durch Handynutzung, ergaben sich jedenfalls nicht und konnten dem Verurteilten dementsprechend auch nicht zur Last gelegt werden. Vor diesem Hintergrund wären, auch für die Familienangehörigen und Bekannten des Verstorbenen, im Rahmen einer Hauptverhandlung von vornherein keine weiteren, über die bereits bekanntgegebenen Ermittlungsergebnisse hinausgehenden Erkenntnisse zu erwarten gewesen.
Und weiter:
Der Pkw-Fahrer hat seine Unfallbeteiligung als solche eingeräumt, jedoch im Laufe des Verfahrens keine weiteren Angaben zum Unfallhergang gemacht.
Dieser Hergang bleibt ungeklärt. Für die Familie, Freunde und Bekannten von Nathanom und viele Radfahrende, die ich im Pforzheim treffe, ist es sehr frustrierend. Bastian Wetzke vom ADFC kann es sich nicht erklären.
Wie kommt es dazu, dass ein Autofahrer auf einer Fahrstrecke von ca. 300 Metern einen ordentlich beleuchteten Radfahrer nicht sieht? Und wie kommt es dazu, dass er diesen Radfahrer nicht nur nicht sieht, sondern dass er nicht bremst, dass er nicht ausweicht, sondern dass er stumpf von hinten überfährt? Was sind die ausschlaggebenden Gründe dazu? Und wir sind überhaupt nicht zufrieden mit dieser Erklärung der Staatsanwaltschaft, dass es mal ein aus Versehen ein Augenblicksversagen ist, eine kurzfristige Unaufmerksamkeit. Das stellt uns alles überhaupt nicht zufrieden. Das hätte alles geklärt werden müssen in diesem Verfahren. Stattdessen wird es abgeräumt wie ein Verwaltungsakt. Also da ist etwas vorgefallen, man zahlt eine Geldstrafe und dann ist der Tod eines Menschen ist dann damit in der Form irgendwie abgegolten. Und das wird dem ganzen Umständen überhaupt nicht gerecht. Und mindestens fehlt mir da das Fingerspitzengefühl der Staatsanwaltschaft. Aber ich denke schon, dass es offenbar gar kein Interesse daran gab, die tieferen Hintergründe des Ganzen auszuleuchten.
Frau Mandalka bringt in ihren Notizen auf den Punkt, worum es ihr in der Zeit seit dem Tod ihres Sohnes geht.
Es geht mir nicht um Rache. Hass zerstört. Ich will einen respektvollen und gerechten Abschluss. Ich will den Behörden und den Menschen in der Gemeinde bewusst machen, wie erschreckend einfach und schnell man eine trauernde Familie zerstören kann. In einer Situation, wo Empathie, Mitgefühl und menschliche Hilfe eigentlich selbstverständlich wären. Nicht nur für den Unfallverursacher.
Die Empathie und die menschliche Hilfe kommen aus der Rad-Community.
Die Unterstützung, die ich vom besten Freund meines Sohnes, meiner Familie und ADFC bekomme, hilft mir, die grauenvolle Zeit durchzustehen. Auch die Nachrichten auf Mastodon von Freunden und Menschen, die meinem Sohn nicht persönlich kannten, aber seine Aktivitäten schätzten und ihre Anteilnahme ausdrücken. All das gibt mir Kraft. Seine Bekanntheit im Netz war nicht nur mir nicht bewusst. Er selbst wäre am meisten davon überrascht.
In einem Leserbrief in der Pforzheimer Zeitung vom 2. März 2024 schreiben Martin Meschke vom ADFC Pforzheim-Enzkreis und Peter Heißenberger für die Critical Mass, dass bei der ersten Gedenkfahrt sowohl Nathenom, dem sein Leben genommen wurde, als auch des Autofahrers gedacht wurde, dessen Leben sich ohne eine Rückkehr zu einem davor verändert habe. Die Würdigung seines Schicksals habe den Beifall der Teilnehmenden erhalten. Und sie berichten von Schmährufen der Freiwilligen Feuerwehr in Schellbronn während der Gedenkfahrt und wehren sich gegen Beschuldigungen gegen die Rad-Community. Es sind viele Leserbriefe, die seit Nathenoms Tod in der Pforzheimer Zeitung veröffentlicht werden. Teilweise vermitteln sie den Eindruck, dass Nathenom allein durch seine Anwesenheit auf der Fahrbahn, die er aus guten Gründen nicht auf dem rechten Begrenzungsstreifen genutzt hat, als Provokation wahrgenommen wurde. Ich denke an Nathenoms Videos und die Schilderung der heftigen Beschimpfung und Bedrohung in seinem Blog. Am Morgen des 2. Februar 2025 fahre ich mit Bastian Wetzke zur zweiten Gedenkausfahrt für Nathenom. Vor der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wird es eine Kundgebung geben. Aus Karlsruhe und Stuttgart gibt es Zubringerfahrten per Rad. Auf ungefähr halber Strecke zwischen Stuttgart und Pforzheim in Renningen hat sich Martin angeschlossen. Ich will von ihm wissen, warum er hier ist.
Ich fahre auch auf Arbeit über Land und ich zähle mal mit. So ein Sechstel, bis ein Viertel, manchmal auch ein Drittel, je nach Uhrzeit, holt mich einfach zu knapp. Also zu knapp für mein Gefühl. Aber ich habe auch den Open Bike Sensor eine Weile gefahren und 1,50 Meter wird selten eingehalten. Und außerorts sind es nun mal 2 Meter und da ist 1,50 Meter, wenn man da mit 70 an einem Radfahrer vorbeifährt oder noch mehr. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Und da hat man jedes Mal die Sorge, dass man doch mal getroffen wird.
Danach frage ich Elena, die auch zur Gedenkfahrt gekommen ist.
Warum bist du heute hier?
Weil ich erstens an Andreas denke und ein Zeichen setzen möchte, dass wir gemeinsam etwas erreichen möchten. Und zu zweiten bin ich davon überzeugt, dass wir erreichen werden die sicheren Radwege. Wir haben sehr viele Vorbilder in Europa und das möchte ich für Pforzheim auch erreichen.
Du hast Andreas gekannt, höre ich daraus?
Ja, ich habe ihn gekannt. Wir waren zusammen bei mehreren Treffen. Er hat sich sehr stark für die Radsicherheit eingesetzt. Und wir haben auch zusammen Bilder gemacht auf der Straße, wo es zu gefährlich war. Also wir haben zusammen gearbeitet.
Was ist das größte Problem für den Radverkehr hier?
Dass man die Radfahrenden als Störfaktor betrachtet, dass wir auf dem Fußweg nicht willkommen sind, weil die Fußgänger Angst vor uns haben und wir müssen auf der Straße von den Autos Angst haben. Also wir haben nirgendwo einen Platz hier.
Wenn du ihn gekannt hast und jetzt ist es kurz nach seinem ersten Todestag, wie ist es für dich? Jetzt sind hier schon ein paar hundert Leute da, würde ich sagen. Wie wirkt es auf dich?
Als ich hierher gefahren bin, habe ich gesehen, von allen Seiten kamen die Radfahrenden. Und ich habe gewusst, wohin sie wollen. Das sah so, wie das Wasser in so einem Punkt läuft. Und das war überwältigend. Ich habe sogar geweint, als ich hierher kam, weil diese Leutenmenge bedeutet was.
Was denkst du, warum kommen sie hierher und warum passiert das hier? Hast du eine Idee?
Ja, natürlich, weil er sich für die Radsicherheit eingesetzt hat. Er war ein Blogger, der hat davon berichtet, was ihm passiert ist. Er wurde von einem Auto überfahren und er hat dafür gekämpft, dass die Autos uns mit sicherem Abstand überholen. Am besten wäre natürlich, dass wir getrennte Radwege haben, dass wir überhaupt nicht überholt werden müssen. Und dann wurde er getötet. Ja? Also die Zeitungen formulieren das anders. Er ist ums Leben gekommen, aber im Endeffekt wurde er von einem Autofahrenden getötet.
Ja, ich habe gestern auch von Leuten gehört, dass sich viele in ihm auch, jeder kann sich damit identifizieren. Irgendwie jeder kennt diese Situation und er hat die vorher beschrieben. Und dass es auch deswegen so diesen Effekt gibt, dass Leute jetzt sagen, letzten Endes, ich hätte das auch sein können.
Auf jeden Fall. Und ich vermeide es, auf der Straße zu fahren, weil ich Angst habe. Ich fahre auf den Fußwegen und wenn dort zu viele Fußgänger sind, steige ich ab und laufe und schiebe mein Fahrrad, weil eigentlich nicht in Ordnung ist. Ich fühle mich nicht wie ein Teilnehmer auf der Straße und ich habe keine Rechte hier.
Verstehen das andere Menschen oder gibt es das auch, dass Leute einfach sagen, warum fährst du nicht mit dem Auto?
Ja, natürlich. Das ist, nachdem Andreas gestorben ist, hat die Gemeinde Neuhausen gesagt, dass die Fahrräder gehören in den Wald. Und wenn sie dann fahren wollen, können sie auch ein Auto nehmen. Dann sind sie sicher. Das ist klar.
Also Fahrrad als so Freizeitgerät,
genau,
und
nicht als
Verkehrsmittel.
Genau, nicht ein Verkehrsmittel.
Was wäre das beste Resultat von so einem Tag wie heute hier, was daraus folgen könnte?
Dass die Leute sehen, dass wir zu viele sind, um uns zu ignorieren. Das Zweite würde ich sagen, dass es sehr groß in die Presse kommen und es wird nicht vergessen, was vor einem Jahr passierte. Und dass sie sehen, dass wir sehr viele sind, ja? Und wir haben unsere Rechte. Wir möchten uns auf der Straße sicher fühlen.
Danke dir.
Danke auch.
Danach folgen Reden. Auf einer Fußgängerbrücke über der abgesperrten Bundesstraße ist ein Mikrofon aufgebaut. Da die Redebeiträge insgesamt über 50 Minuten lang sind, kann ich sie hier nur in Auszügen einbinden. Ich habe in den Shownotes zu diesem Beitrag einen Link zu einem Video auf YouTube gesetzt, in dem die volle Länge dokumentiert ist.
Ja, hallo, ich bin der Siggi und darf heute für die Critical Mass Pforzheim und den ADFC sprechen. Was mich qualifiziert? Nur eins, ich habe einen Follower auf Twitter, der heißt Natenom. Die öffentliche Sicherheit ist gefährdet, denn jeden Tag werden 8 Menschen im Straßenverkehr getötet, jedes Jahr weit über 100.000 verletzt. Und viele davon waren unterwegs auf dem Rad, so wie wir, zu Fuß. Wer wirklich wirksam die Sicherheit in diesem Land schützen will, wer wirklich will, dass Menschen wieder gefahrlos auf die Straße können, muss sich konsequent um die GefährderInnen im Straßenverkehr kümmern. Ich würde euch gerne einige Vorschläge machen, wie das gehen kann. Aber weil das dann niemand außer uns wahrnimmt, muss ich das ein bisschen populistischer machen. Erstens, wir fordern wirksame Grenzkontrollen. Die Grenze für Radfahrende ist ein Überholabstand von 2 Metern. Wir fordern die Behörden auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Überholabstand, diese Grenze zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden. Die Polizei Pforzheim stellt nach eigener Aussage bislang genau 2 Verstöße pro Jahr fest. Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich nur 2-mal zu eng überholt werde. Zweitens, wir fordern Zurückweisungen von Fahrerlaubnissen. Wer andere Menschen mit einem Kraftfahrzeug verletzt oder tötet, ist fahruntauglich bis zum Beweis des Gegenteils. Drittens, wir fordern mehr Haftplätze für Kraftfahrzeuge. Autos, die als Waffe verwendet werden, müssen eingezogen und in Abschlepphaft genommen werden. Viertens, wir fordern ein Ende der Verantwortungslosigkeit. Wir fordern die HalterInnen Haftung. Schluss damit, dass illegales Verhalten nicht geahndet werden kann, nur weil kein HD-Video aus mindestens zwei Perspektiven vorliegt. Wer vergessen hat, wer da letzte Woche mit Papas SUV unterwegs war, erzählt kein Tüntler, ihr wisst das doch, wer da unterwegs war. Wir fordern keine Abschiebeassistenten, wir fordern Abbiegeassistenten. Alle Lkw müssen verpflichtet damit ausgestattet werden. Gegen einen Betonmischer nützt kein Helm. Und von den Medien fordern wir nur eins. Hört endlich auf mit dieser verharmlosenden Berichterstattung. Menschen werden nicht von Autos touchiert, erfasst, gestreift, erwischt. Sie kollidieren auch nicht mit Autos. Nein, Menschen werden gerammt, zu Boden gestoßen, überfahren von anderen Menschen, die dabei ein Auto steuern.
Andreas fuhr seine Alltagswege mit dem Rad. Er musste auch über eine Landstraße. Geringe Überholabstände sind uns allen bekannt. Er hat sich für mehr Sicherheit eingesetzt, er hat Anzeigen geschrieben und er wurde ignoriert. Das kennen viele hier. Er blieb dabei immer ruhig. Ich habe ihn dafür immer sehr bewundert. Das ist so gar nicht meine Art. Aber er ließ auch nicht locker. Er hat sich für Sicherheit und gute Wege eingesetzt. Er sagte mal, ich bestehe auf meine Rechte, wie ein Mensch im Straßenverkehr behandelt zu werden. Angstfrei Fahrrad fahren zu können und gesund zu Hause anzukommen und dabei noch eine ordentliche Infrastruktur benutzen zu können. Diese Rechte gestehe ich jedem anderen Menschen auch zu. Und so werden wir weiterhin gefährdet. Viele machen es wie ich und schreiben Anzeigen, wieder und wieder, wenn es brenzlig wurde. Die Weigerung der Behörden, sich dem Problem zu widmen, hinterlässt aber eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Und manche geben es dann wieder auf. Auch ich hatte so eine Phase. Aber am Ende taucht das in keiner Statistik auf. Und die Täter marodieren weiter durch die Straßen und gefährden Menschen. Ich für meinen Teil bin nicht länger bereit, das hinzunehmen. Ich habe es satt, jeden Tag aufs Neue gefährdet zu werden. Ich habe es satt, dass man sich in Abhängigkeit von Wetter, Rad oder Laune der Autofahrenden Routen aussuchen muss, um die No-Ride-Areas oder motorisierte Gewalt zu umfahren. Ich habe es einfach satt. Ich will einfach nur sicher von A nach B fahren. Und ich will dabei nicht an Bettelampeln versauern. Ich möchte auch keine zusätzlichen Ampeln haben, weil ich links abbiegen möchte. Und ich möchte weder mit dem Auto bedroht noch übersehen werden. Und ich hätte gern einen Wegbelag, der mich nicht zwingt, das Mountainbike zu nutzen. Oder man danach aussieht, als hätte man sich nass in einem Sandkasten gewälzt. Ich habe es satt und ich habe es satt, gefährdet zu werden. Ich möchte gern die Richtlinien für die Staatsanwältinnen ändern, in der das öffentliche Interesse behandelt wird. Der Ermessensspielraum muss begrenzt werden. Das öffentliche Interesse bei motorisierter Gewalt muss bejaht werden. Dann kann sich die Autojustiz nicht mehr zurückziehen und das Ganze auf den Privatklageweg verweisen. Dann setzt sich vielleicht auch in den Köpfen der Menschen fest, dass es eben keine gute Idee ist, andere aus Fahrlässigkeit oder verkehrserzieherischen Willen zu gefährden.
Ich mochte Nathanom wirklich sehr, sehr gerne. Er fehlt mir, er fehlt uns allen wirklich sehr. Die Freunde, mit denen ich heute hier bin, würde ich ohne Natanom gar nicht kennen. Ich bin sehr dankbar für meinen Internetfreundeskreis, den ich ohne ihn und seinen Mumble-Server gar nicht hätte. Natanom war nicht nur ein Fahrradfahrer, er brachte Menschen zusammen. Er war ein Verbinder, kein Trenner. Wenn man auf dem Server verschiedene politische Ansichten hatte, hat er dafür gesorgt, dass man trotzdem miteinander geredet hat. Auch wenn es keinen Konsens gab. Er hat andere Menschen so gesehen und behandelt, einfach wie einen anderen Menschen, ohne Vorurteile. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Häufig kam Natanom nach anstrengenden Fahrradfahrten in den Mumble-Chat und erzählte uns von seinen Erlebnissen. Dazu gehörten seine Erfahrungen mit Behörden, der Staatsanwaltschaft, der Polizei und insbesondere mit der problematischen Verkehrssituation in Fahrradmoder-Pforzheim. Die Verantwortlichen scheinen hier wenig Interesse daran zu haben, sich der Sicherheit von Radfahrenden anzunehmen. Und deswegen lasst uns heute ein Zeichen setzen und in Erinnerung an Natanom handeln. Lasst uns, Zitat der Staatsanwaltschaft Pforzheim, ein hin- und hergondelndes Verkehrshindernis sein. Dankeschön.
Nach den Reden setzt sich die Gedenkfahrt in Bewegung. Abgesichert durch Polizei geht es nach Süden aus der Stadt heraus und den Anstieg in Richtung Neuhausen und Schellbronn hinauf. Es sind die Ausläufer des Nordschwarzwaldes. Die Orte liegen auf einer Hochfläche, dem sogenannten Beat. Der Höhenunterschied von der Kupferhammer Brücke in Pforzheim bis zur Gedenkstätte beträgt über 250 Höhenmeter. Es ist ein sonniger, aber knackig kalter Tag, an dem die Veranstaltenden ungefähr 400 Teilnehmende zählen. Am langen Anstieg hoch nach Huchenfeld zieht sich die Fahrradschlange auseinander. Es sind Menschen aller Altersklassen dabei. Manche kommen ins Gespräch, es herrscht eine ruhige, manchmal andächtige Stimmung. An einigen Fahrrädern und Rucksäcken sind Schilder angebracht. Darauf steht zum Beispiel Vision Zero jetzt. Keiner kommt mehr um, alle kommen an. Oder Stop Killing Cyclists. Oder Stop Autokratie. Oder einfach Rest in Peace Natanom. Am meisten sehe ich aber auf Fahrrädern und Kleidungsstücken das Natanom-Logo, das den Elefanten Kagube darstellt. In Hohenwart, etwas mehr als 3 Kilometer von der Unfallstelle entfernt, stoppt die Gedenkfahrt. Es wird gemeinsam gesungen.
Schließt euch fest zusammen, leistet Widerstand. Denn Radwege fehlen hier im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen.
Danach geht es zur Gedenkstätte, an der das Ghostbike mit dem Sensor und dem Elefanten steht.
Ihr könnt euch auch gerne neben eure Räder setzen oder liegen. Und dann werden wir gemeinsam eine Schweigeminute machen. So, an diesem Ort, an dem Andreas Mandalka letztes Jahr gestorben ist, gedenken wir ihm und allen anderen Radfahrenden, wir haben es vorhin schon gehört, wie viele es täglich und jährlich sind, all diesen Opfern, aber Andreas Katzenrappers, für die nächste Minute schweigen.
Es ist ein besonderer Moment, wenn 400 Menschen plötzlich ruhig werden, auf einer Landstraße im Wald ihre Fahrräder niederlegen und eines Menschen gedenken. Es dauert auch noch etwas, bis es wieder zurück in Richtung Pforzheim geht. Viele legen noch Gegenstände an der Gedenkstätte nieder, Plüschtiere zünden Kerzen an oder sie stehen einfach für ein paar Sekunden still da, wie an einem Grab. Auf Schildern steht: Andreas fehlt uns und wir vermissen Andreas. Unter den Anwesenden ist auch Frau Mandalka, Andreas Mutter. In ihren Notizen, die sie mir hat zukommen lassen, schreibt sie:
Am 2. Februar darf ich wieder bei der Gedenkfahrt mitfahren. Es ist ein sehr emotionales und wichtiges Ereignis für mich. Ich bin allen, die dabei sind, unendlich dankbar, dass sie meinen Sohn nicht vergessen. Das Versprechen von ADFC, BW vom letzten Jahr spendet Trost. Ruhe in Frieden, Andreas. Wir lassen nicht locker, deinen Traum vom sicheren Radfahren für alle zu erreichen. Versprochen. Am 2. Februar sind sie wieder alle da. Danke. Die Gedenkstelle tröstet, das Licht an der Kerze tröstet, die liebevoll gemalten Bilder und Plakate trösten. Danke.
Als sich der Tross langsam wieder Richtung Pforzheim in Bewegung setzt, bleibe ich noch etwas an der Unfallstelle. Ich mache Fotos, unter anderem auch von dem mit Kreide auf den Asphalt gemalten Nathenom-Logo, schaue mich um, orientiere mich und fahre dann den Berg herunter in Richtung Stadt. In Pforzheim löst sich die Veranstaltung langsam auf. Als ich vom Schlossberg nochmal zur Staatsanwaltschaft will, weil ich dort am Vormittag den Popschutz eines Mikrofons verloren habe, merke ich, wie schwer es ist, als Radfahrer dorthin zu gelangen. Es gibt schlicht keine Radverkehrsführung, nur die 4- bis 6-spurige Bundesstraße direkt vor dem Bahnhof. Pforzheim ist im Zweiten Weltkrieg großflächig bombardiert worden und in der Nachkriegszeit autogerecht wieder aufgebaut. Das sieht man. Mart beschreibt es so.
Also ich komme aus Frankreich und eigentlich bin ich nach Deutschland gekommen mit dem Bild, dass ich in Deutschland viel Fahrrad gefahren bin. Ich hatte halt das Bild nicht von Pforzheim, sondern das Bild von Freiburg und von Köln. Und dann bin ich nach Pforzheim gekommen. Ich wusste natürlich nichts davon. Und Pforzheim ist halt, würde ich mal sagen, so die Autostadt im Autoland. Wir haben immer bei den Auswertungen vom ADFC-Fahrradklimatest immer den Vergleich, dass Karlsruhe unter den besten Ergebnissen erzielt in Baden-Württemberg und Pforzheim 30 Kilometer entfernt unter den schlechtesten Ergebnissen hat. Ich kann mir das persönlich gar nicht so richtig erklären, außer aufgrund der Topografie, die in Pforzheim halt sehr bewegt und sehr hügelig ist, warum wir hier so Probleme haben mit dem Fahrradfahren und warum unsere Stadtverwaltung, aber vor allem unsere Gemeinderat im Prinzip so stark an das Auto hängt und dass alles, was auch von der Stadtverwaltung vorgeschlagen wird, in Richtung weniger Autoverkehr, in Richtung mehr Fußgänger, also Fußgängerzonen oder Radverkehr, alles blockiert wird. Und dazu kommt, dass in manchen Städten im Prinzip innerhalb von 20 Jahren der Anteil vom Autoverkehr von 50% auf 40% reduziert worden ist und bei uns ist er von 50% auf 60% hochgegangen. Und dann hat man manche Städten, wo man 40% Autoverkehr hat und wir 60%. Und das ist im Prinzip 50% mehr. Das sind jetzt viele Zahlen. Aber im Prinzip merkt man, dass in Städten, die wenig entfernt sind, in manchen Städten wurde in die Richtung gearbeitet, dass weniger Autoverkehr und mehr Radverkehr gibt. Und bei uns wurde in die andere Richtung gearbeitet. Es wurde Millionen investiert, um Innenstadtring zu bauen, damit der Autoverkehr besser fließt. Das passiert nicht, weil es eigentlich bekannt ist, wer Straßen sät, erntet Verkehr. Und das wird in Pforzheim nicht gesehen. Es wird immer damit argumentiert, dass es Autos braucht, um die Innenstadt zu beleben. Und es ist eigentlich klar und mehrfach bewiesen, dass weniger Autoverkehr den Geschäften was bringt. Und in Pforzheim will es irgendwie niemand glauben, beziehungsweise auf jeden Fall die EntscheidungsträgerInnen, die halt im Gemeinderat sitzen.
Das Auto ist ja tief in unser Bewusstsein eingesickert, tief in unser Alltagsverhalten und das bestimmt vieles mit, wird im Vorhinein schon mitgedacht. Selbst zu Fußgehende sagen ja, Mensch, ich verstehe es, aber ich gehe mal lieber auf dem Gehweg ein bisschen beiseite. Wo sollen denn die Autofahrer denn parken? Was ich mir natürlich wünsche, ist, dass man Mut hat und die Fakten liegen alle auf dem Tisch. Wer es wissen will, das ist oft genug ja sowohl wissenschaftlich untersucht, aber es gibt auch genügend Städte, wo es tatsächlich auch schon umgesetzt wurde, wo dann mit weniger Autoverkehr mehr Prosperität einzieht. Und wir haben in Pforzheim sogar einige Straßen, da hat man auch den Autoverkehr rausgenommen. Da sind hochwertige Gastronomie hat sich angesiedelt. Da sind weite Außensitzbereiche, wo die Leute gerne sitzen, unter großen Bäumen. Der Autoverkehr findet an einer anderen Stelle statt. Und eigentlich haben wir diese guten Beispiele sogar in der Innenstadt. Und deswegen fehlt mir da manchmal so der Mut, die Sachen, die eigentlich ja bekannt sind, zu übertragen auch und beispielsweise dann eine lebenswertere Stadt mehr in den Fokus zu rücken. Man darf auch nicht vergessen, Lebensqualität ist auch bei der Standortwahl sehr entscheidend. Also die Leute, die irgendwo hinziehen, die gucken sich natürlich genau an, in was für eine Stadt sie ziehen.
Nach anderthalb sehr vollen Tagen verlasse ich Pforzheim. Dort und danach am Telefon haben mir viele Menschen von ihren Erlebnissen, von Gegebenheiten und Geschehnissen erzählt. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach gewesen ist. Ich möchte mich bei allen dafür bedanken und diesen Beitrag abschließen mit einem Zitat von Frau Mandalka, Nathenums Mutter, die mir sehr persönliche Notizen zur Verfügung gestellt hat.
Mein Sohn hat mir gezeigt, wie herrlich Fahrradfahren ist. Mit 63 Jahren saß ich das erste Mal seit meiner Kindheit auf dem Rad, weil mein Sohn so hartnäckig war und mich zum Ausprobieren überredete. Es war Liebe auf den ersten Tritt. Ich machte wunderbare Touren durch die Umgebung, war mehr mit dem Rad als mit dem Auto unterwegs. Seit einem Jahr kenne ich nur ein Ziel, die Gedenkstelle.
Ich möchte nach diesem Beitrag nicht viele Worte verlieren, sondern lieber noch ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht habt ihr ja ein ähnliches Bedürfnis und darum mache ich hier auch gleich Platz. Der nächste Antritt mit einem ganz anderen Thema erscheint am nächsten Freitag, dem 28. Februar, und ihr erreicht Christian und mich bis dahin per Mail an antritt@detektor.fm oder bei Instagram unter antrittpodcast. Ich wünsche euch in jedem Fall eine gute und sichere Fahrt. Ciao. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Yes, all the good things you deserve now. The wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon, oh, people fly by and the traffic's boom, boom, oh, rain. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild, wild.